ARD.
Heute müsst ihr ganz vorsichtig sein, wenn ihr gemeinsam mit uns unterwegs seid, um in die Tierwelt zu gucken. Nehmt euch einen Helm mit, Gummistiefel gerne und so eine Kopflampe wäre vielleicht auch nicht schlecht, denn wir wagen uns in Bereiche der Welt vor, da ist es ziemlich düster und nass und man weiß nicht so genau, ob man mit dem Kopf vielleicht irgendwo gegenstoßen könnte. Wir machen eine Höhlenexpedition. Mario, eigentlich ist das doch kein so praktischer Lebensraum, so eine Höhle, oder? Also es kommt mir jedenfalls so vor. Da gibt es aber trotzdem eine Menge zu entdecken.
Im Prinzip hast du recht, aber es gibt wirklich Tiere, die fühlen sich in der Höhle äußerst wohl. Die haben sich einfach im Laufe der Evolution komplett an das Leben in einer Höhle angepasst. Es gibt sogar Tiere, die haben sich so sehr auf das Höhlenleben spezialisiert, dass die außerhalb von der Höhle gar nicht mehr existieren können. Mhm. Und ein paar davon, die werden wir heute kennenlernen.
Für uns zivilisierte Menschen nicht mehr vorstellbar, in einer Höhle zu leben. Wobei man da schon sehr schön seine Ruhe hat, glaube ich. Jedenfalls so lange, bis Mario Ludwig und Daniel Kehler da plötzlich mit einer Taschenlampe reinlaufen. Willkommen in unserer Podcast-Höhle. Das hier ist Wie die Tiere in der ARD-Audiothek von Bremen 2. Und das hier ist tatsächlich die letzte reguläre Ausgabe, Folge Nummer 99. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns die Höhlentiere entdeckt. Wir haben gerade schon gesagt, eine Höhle ist ein besonderer Lebensraum. Mario, was macht das Höhlenleben denn so speziell? Wie würdest du das sagen?
Ja, also zum einen, es gibt ja kein Licht in der Höhle. Deshalb können Pflanzen in Höhlen nicht existieren. Und das wiederum heißt, dass sich Tiere in Höhlen auch nicht von Pflanzen ernähren können. Wer für die Nahrung in der Höhlenwelt sorgt, das ist hauptsächlich das Wasser, das in die Höhlengänge reinfließt. Da werden kleine Höhlenkrebse, kleine Höhlenasseln, kleine Schnecken durch diese unterirdischen Gänge gespült. Und außerdem ernähren sich die Höhlentiere meistens von Pilzen oder so Pflanzenresten und anderen kleinen Dingen, alles, was das Wasser so reinspült.
Also wenn Tiere in Höhlen leben, dann fressen sie hauptsächlich so Dinge, die von außen reingespült werden, verstehe ich da jetzt so. Das kommt mir ehrlicherweise aber nicht so besonders praktisch und verlässlich vor. Warum sind da überhaupt Tiere? Woanders wäre es doch besser, also wenn die nicht in der Höhle leben würden.
Ja, aber Höhlen haben für Tiere auch Vorteile. Also in der Höhle herrschen immer sehr ähnliche Temperaturen, egal ob es jetzt draußen Sommer oder Winter ist. Die Temperaturen sind immer oberhalb des Gefrierpunkts. Die Luftfeuchtigkeit ist auch immer hoch. Das bedeutet gleichbleibende Temperaturbedingungen. Und da können sich die Tiere zum Beispiel das ganze Jahr über fortpflanzen. Dann gibt es in Höhlen wenig Konkurrenten, das heißt auch wenig Fressfeinde. Und natürlich haben sich die Höhlentiere im Laufe der Evolution sehr gut an das Leben in einer Höhle angepasst.
Das heißt, die haben sich spezialisiert irgendwie auf das Höhlenleben?
Ja, da gibt es Anpassungen. Also bei vielen Höhlentieren, da findet man zurückgebildete oder mit Haut überwachsene Augen. Bei anderen Höhlentierarten fehlen die Augen sogar vollständig. Und das hat einen guten Grund. Augen nützen den Tierarten in dieser ewigen Dunkelheit der Höhlen nichts. Hm. Der Aufbau und der Unterhalt von Augen, der kostet aber Energie. Das heißt, ohne Augen sparen die Höhlentiere zum einen Zellmaterial und zum anderen auch Energie.
Aber wenn die nichts sehen können, dann müssen die sich ja auch irgendwie anders orientieren, oder? Also können die dann zum Beispiel besonders gut hören?
Also nicht unbedingt. Es gibt zum Beispiel zwei Höhlenfische, die sind fast taub. Und auch das hat einen biologischen Sinn. Also durch dieses schlechte Gehör, da blenden die Höhlenfische einfach diesen starken Lärm aus, der unter anderem in den Höhlen durch diese Wasserturbulenzen entsteht.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Also wenn da so Wasser durch unterirdische Gänge rauscht, dann wird das schon laut. Wie orientieren die sich denn aber stattdessen? Also wenn das mit dem Hören auch keine Option ist?
Also Höhlentiere orientieren sich vor allem mit einem sehr guten Tastsinn. Viele Tiere, die in Höhlen leben, also zum Beispiel Hundertfüßer, Höhlenasseln, Höhlengrillen, Höhlenkäfer, die orientieren sich mit speziellen Fühlern, mit speziellen Tasthahn, mit speziellen Antennen. Und außerdem haben die Wissenschaftler so besondere Vibrationsorgane und andere Tastsinnesorgane bei Höhlentieren entdeckt.
Das sind also so Anpassungen in Sachen Tastsinn und Orientierung. Ist das schon alles, was anders ist als bei Tieren an der Erdoberfläche oder gibt es da noch mehr Besonderheiten?
Da gibt es noch mehr. Also die sehen auch aus anderen Gründen ganz anders aus. Also viele Höhlentiere bilden zum Beispiel keine Pigmente aus. Deshalb haben die eine sehr blasse, manchmal sogar eine strahlend weiße Haut. Und auch das ist kein Nachteil, weil Höhlentiere sind ja weder den schädlichen UV-Strahlen der Sonne ausgesetzt, noch benötigen sie eine Tarnung vor Fressfeinden. Und deshalb sparen sie zum Beispiel die Energie, die sie zur Produktion für den Farbstoff Melanin benötigen. Und zudem ist die Haut von Höhlentieren auch dünner als bei Arten, die an der Oberfläche leben. Dadurch können die einfach über ihre Körperoberfläche besser Feuchtigkeit und auch besser Luftsauerstoff aufnehmen.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es auch wenig Nahrung in Höhlen gibt. Und die Tiere, die dort leben, haben dann wahrscheinlich auch deshalb ihre Lebensweise noch speziell angepasst?
Ja, also deshalb haben die Tiere, die dauerhaft in Höhlen leben, einen sehr langsamen Stoffwechsel. Also die verdauen alles, was sie essen, super langsam. Das heißt, so können sie auch längere Perioden ohne Nahrung überstehen. Dazu legen die immer Ruhepausen ein, in denen sie sich nicht bewegen und so lange Energie sparen, bis wieder genügend Nahrung zur Verfügung steht. Und damit wir aber besser über Höhlentiere sprechen können, da können wir die in unterschiedliche Gruppen einteilen.
Okay, das heißt, die unterscheiden sich so ein bisschen, die Höhlentiere. Was sind das für Gruppen?
Also die Wissenschaft unterscheidet zwischen drei Typen von Höhlentieren. Da wären zum einen mal die sogenannten echten Höhlentiere. Also das sind Tiere, die leben ausschließlich in Höhlen und sind in allen ihren Entwicklungsstufen, also auch als Larven, auf Höhlen angewiesen. Und die verlassen Höhlen nur durch einen Zufall. Das heißt, es sind Tiere, die sind meist sehr empfindlich für Temperaturänderungen. Und an der Erdoberfläche können diese echten Höhlentiere auf Dauer nicht überleben.
Was für Tiere sind denn das konkret?
Also zu den echten Höhlentieren, da gehört zum Beispiel der berühmte Grottenolm. Und da gehören die Höhlenflohkrebse dazu. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, das sind die sogenannten Höhlengäste. Das ist so eine Art Höhlentierleid. Die Höhlengäste, die suchen Höhlen nur zu bestimmten Zwecken auf. Also wie gesagt, in Höhlen ist es immer feucht und im Winter friert es dort nicht. Deshalb nutzen Höhlengäste die Höhlen gern als Winterquartier. Also klassische Höhlengäste, Braunbären, Fledermäuse, Schmetterlinge oder einige Schmetterlinge zumindest.
Okay, kann ich mir vorstellen. Haben wir auch schon mal hin und wieder hier im Podcast drüber gesprochen. Was ist dann der dritte Typ?
Das sind jetzt die sogenannten höhlenliebenden Arten. Höhlenliebende Arten, das sind Tierarten, die kommen sowohl in Höhlen als auch überirdisch vor. Auch die ziehen sich gern ins Dunkle zurück, überirdisch natürlich, zum Beispiel unter Steine, unter Wurzeln, unter Baumrinden. Da gehören zum Beispiel dazu der Höhlenraubkäfer und, das kennen alle, die Mauerassel.
Die kleine Mauerassel, die man so im Keller
hat. Die kleine putzige Mauerassel,
ja,
genau.
Putzig, sagst du, okay. Aber jetzt mal auf alle Höhlentiere so geguckt, wie viele Arten gibt es da?
Also in Deutschland sind es etwa 750 Arten, Tendenz steigend, weil jedes Jahr werden in den Höhlen, die ja sehr schwer zugänglich sind, neue Tierarten entdeckt, auch manchmal bei uns in Europa. Und dann gibt es auch noch einen richtigen Star unter den Höhlentieren und das ist ein Tier, von dem haben wir alle schon mal was gehört, das ist der Grottenolm.
Ein großartiger Name, finde ich, für ein großartiges Tier, das ich aber in Realität noch nie gesehen habe, muss ich dazu sagen. Also wie sehen die aus, die Grottenolme?
Also ein Grottenolm, das ist wirklich sowas wie der Gollum unter den Lurchen. Grottenolme, die sind so 30 cm groß und sehen so ein bisschen aus wie so ein großer Wurm mit winzigen Beinen. Mhm. Die haben eine rosa Haut, die auch so durchscheinend ist. Die brauchen ja keine Pigmente, weil sie in den dunklen Höhlen leben und Grottenolme sind auch noch blind.
Ach Mensch, ja, okay. Wo könnte ich dann auf einen Grottenolm treffen? Wo könnte ich den sehen?
Also ausschließlich in Höhlen, die Wasser drin haben, und zwar in einem Gebirge, das geht vom Nordosten Italiens über Slowenien bis ins westliche Kroatien. Es gibt aber auch noch mehrere künstliche Grottenolmenvorkommen, zum Beispiel in Pyrenäen und im Harz auch noch. Da hat man einfach Grottenolme aus Slowenien ausgesetzt, um dort neue Populationen aufzubauen, um diese Populationen dann zu erforschen. Also man hat die zu Forschungszwecken angesiedelt.
Warum macht man das dann? Also was fasziniert die Wissenschaft so an diesen Tieren?
Also zum Beispiel, dass sie nicht erwachsen werden. Grottenolme bleiben ihr Leben lang im Larvenstadium. Das heißt, sie behalten diese typischen Kiemen, die typisch sind für Larven, werden aber trotzdem geschlechtsreif und die können sich auch fortpflanzen.
Und warum ist das so? Weiß man das?
Ja, es gibt eine Vermutung und diese Vermutung sagt, in dem kalten Höhlenwasser, das bis zu 7 Grad kalt sein kann, da ist es energetisch sehr ungünstig, eine Metamorphose zu durchlaufen. Deshalb bleiben die vielleicht immer im Larvenstadium. Übrigens, also der Grottenolm, das hat die Wissenschaft auch rausgefunden, der praktiziert wirklich einen äußerst gemächlichen Lebenswandel.
Ich erinnere mich, ein sehr gemächlicher Lebenswandel, da habe ich schon mal was von gehört. Das sind, ich sag mal so, jetzt nicht gerade die schnellsten Tiere, ne?
Genau so ist es. Also Grottenolme bewegen sich so gut wie gar nicht. Und das haben Forscher der Universität Budapest in einem sehr interessanten Experiment in der Höhle in Bosnien-Herzegowina herausgefunden.
Was haben die da gemacht? Also wie lief das Experiment ab?
Also es waren Zoologen und die haben dort zwischen den Jahren 2010 und 2018 zunächst mal insgesamt 19 Grottenolme so individuelle schwarze Pigmente gespritzt, damit sie die später auch wieder eindeutig identifizieren können.
Also so, damit man wusste, welcher Olm wer ist, so wie so ein Tattoo eigentlich? Oder wie muss ich mir das
wie
vorstellen?
So ein Tattoo, Genau, wie so ein Tattoo. Und danach hat das Forscherteam dann in regelmäßigen Abständen immer wieder Tauchgänge in diese Höhle unternommen und hat dann dokumentiert, wo haben sich die einzelnen Tiere aufgehalten. Da wollten die rauskriegen, wie weit sich die einzelnen Tiere in der Zwischenzeit bewegt haben.
Und das war nicht so weit, ne?
Nee. Also das Ergebnis, es war wirklich sehr ernüchternd. Die allermeisten Grottenolmer hatten sich über Jahre hinweg nicht weiter als 10 Meter von ihrem ersten Fundort wegbewegt. Insgesamt haben die 19 untersuchten Grottenolmer auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Metern gebracht. Pro Jahr, versteht sich.
Ach so, ja.
Ja, es gab aber auch Ausreißer nach oben und nach unten. Also der Olm, der offensichtlich am aktivsten war, der hat in 8 Monaten immerhin 38 Meter zurückgelegt. Und der bewegungsärmste Lurch, der hat sich unglaubliche 7 Jahre nicht ein Stückchen vom Fleck bewegt. Also, um das zusammenzufassen, im Vergleich zu Grottenolmen sind Schnecken die reinsten Marathonläufer. Mhm. Und dieses Leben auf der Sparflamme, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Grottenolme bis zu 12 Stunden ohne Sauerstoff auskommen können. Also die kommen lange ohne Sauerstoff
aus. Das ist echt alles auf Sparflamme bei denen. Ne? Wie ist das denn bei diesem Experiment? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann das nicht sein, dass sich die Grottenolme vielleicht doch bewegt haben, aber halt in der Zeit, in der die Wissenschaftler nicht da waren? Also die sind dann vielleicht wieder auf ihren alten Platz zurückgegangen, die Olmen, und dann haben die Wissenschaftler gedacht, okay, da hat sich überhaupt nicht bewegt.
Ja, das hat man die Wissenschaftler natürlich auch gefragt, aber die haben gesagt, das ist theoretisch möglich, aber ausgesprochen unwahrscheinlich.
Also das ist schon krass. Also der eine Olm, was war das? 7 Jahre hat er sich nicht bewegt?
Nicht bewegt.
Und das machen die wirklich zum Energiesparen?
Ja, genau, weil ihre bevorzugte Nahrung, das sind so Kleinkrebse, die ist in Höhlen nur sehr spärlich vorhanden. Das heißt, die Olme bewegen sich wirklich nur, wenn es überhaupt sein muss. Weil nur so schaffen sie es eben auch ohne Nahrung eine längere Zeit zu überstehen und manchmal offensichtlich Jahre. Aber möglicherweise spielt der Lebensraum Höhle auch eine Rolle dafür, dass Grottenolme eine wirklich sehr hohe Lebenserwartung haben.
Wieso, wie lang können die denn leben?
Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, Grottenolme können bis zu 100 Jahre alt werden. Also, und man hat zu diesem Thema mal 1952 in der Grotte in Frankreich ein wirklich hochinteressantes Experiment gestartet. Französische Wissenschaftler haben da einfach Grottenolme aus Slowenien für ein Zuchtprogramm angesiedelt. Und seitdem haben die Wissenschaftler ganz genau alle Geburten und alle Todesfälle registriert.
Schöne Vorstellung. Also die haben so ein Grottenolmenregister irgendwie gemacht. Wie sieht so ein Grottenolmenleben denn aus?
Also geschlechtsreif werden Grottenolme sehr spät, erst mit 15 Jahren. Und die Weibchen legen auch nur alle 12 Jahre Eier. Und die ältesten Tiere in dieser Höhle sind mittlerweile knapp 70 Jahre alt und die zeigen auch kaum Alterserscheinungen. Und möglicherweise liegt es eben an dieser sehr gemächlichen Lebensweise in diesen dunklen, kühlen Unterwasserhöhlen, in denen eben immer die gleichen Bedingungen herrschen. Aber nochmal ganz klar, das ist nur eine Theorie.
Was man aber, glaube ich, safe schon sagen kann, die Grottenolme sind wirklich irre Tiere, ein besonderes Höhlentier. Aber wir haben noch mehr heute in dieser Folge vorbereitet. Wir werden ein bisschen gruseliges Höhlentier heute auch noch kennenlernen. Jetzt aber geht es erstmal zu einem Tier, das hat mit Höhlen wirklich gar nichts zu tun, ja? Denn heute gibt es zum letzten Mal diese Rubrik hier. Das sind die letzten ihrer Art, also Tiere, die auf der roten Liste stehen. Und unsere Hörerin Hanna, die hat uns eine Nachricht geschrieben und vorgeschlagen, dass wir unbedingt über das Schuppentier sprechen sollten. Was sagst du zu diesem Vorschlag, Mario?
Ganz großartiger Vorschlag. Also zu Schuppentieren muss man sagen, da gibt es verschiedene Arten. Die werden ja auch Pangoline genannt. Mhm. Und je nach Art sind die so zwischen 25 und 80 Zentimeter groß oder lang. Es gibt welche, die leben in Afrika, andere leben in Asien, aber sie haben eine Gemeinsamkeit.
Und das sind die Schuppen wahrscheinlich, ne? Also wenn die schon Schuppentier heißen?
Ja klar, die haben so einen Panzer aus Hornschuppen, der bedeckt den ganzen Körper. Und mit diesem wirklich schweren Panzer, da sehen die Pangoline so ein bisschen aus wie so ein riesiger Tannenzapfen mit 4 Beinen. Sie gehören zu den Säugetieren und die haben einfach anstelle von Haaren eben diese Schuppen ausgebildet. Die bestehen übrigens aus Keratin. Das ist genau der gleiche Stoff, aus dem auch unsere Haare bestehen. Aber beim Schuppentier sind es eben keine Haare, sondern sind Schuppen.
Die dann eben diesen Panzer bilden, das ist wahrscheinlich sehr gut zur Verteidigung, ne?
Ja, und dieser Schuppenpanzer, der ist so cool, da braucht ein Pangolin auch einen großen Fressfeind wie einen Löwen oder wie einen Tiger nicht zu fürchten. Weil bei Gefahr, da rollen die sich einfach zu so einer Kugel zusammen. Da legen die einen Schwanz, der auch gepanzert ist, über den ungeschützten Bauch, über das ungeschützte Gesicht. Das sind auch diese Region effektiv geschützt. Und dann sind auch noch die Schuppen sehr scharfkantig. Das heißt, die Kugel ist für eine Raubkatze kaum zu knacken. Und Pangoline haben auch in Sachen Verteidigung noch so einen zweiten Pfeil im Köcher. Wenn die angegriffen werden, dann können die noch wirklich aus ihren Analdrüsen ein fürchterlich riechendes Sekret abgeben.
Okay, das klingt wirklich fies. Also ein kleines Tier, das sich sehr gut verteidigen kann, habe ich ehrlicherweise auch hin und wieder schon auf Instagram mal gesehen, weil es gibt ja auch so Schutzorganisationen, die sich für Schuppentiere einsetzen, habe ich schon mal gesehen. Und die filmen die dann auch. Also man sieht dann irgendwie, wie diese Pangoline Ameisen oder Termiten fressen mit ihrer Zunge. Ich glaube, die haben auch wirklich so eine ganz lange Zunge. Das sieht auch ganz lustig raus, wenn diese lange Zunge aus diesem Tier dann da rauskommt. Nun sind die Schuppentiere aber hier in dieser Rubrik, weil sie bedroht sind, denn die werden auch gejagt. Wieso ist das so?
Ja, die werden gejagt und auch gewildert. Also das Fleisch von Schuppentieren, das gilt in manchen Ländern als Delikatesse. Und leider glauben auch viele Menschen, dass diese Schuppen vom Pangolin, dass die Heilkräfte besitzen. Also wenn man diese Schuppen zu Pulver verreibt, dann kann man damit Magenschmerzen, Asthma, Rheuma, Entzündung, sogar Leukämie heilen und bei Männern natürlich die Potenz steigern. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Also genauso gut könntest du auch einen Fingernagel essen. Der besteht aus dem gleichen Stoff wie die Schuppen der Pangoline, also auch aus Keratin.
Ja, aber leider sind einige Menschen bescheuert und glauben sowas. Wie stark sind diese Schuppentiere bedroht?
Also die Experten sagen, es gibt weltweit noch 1 Million Pangoline. Das klingt jetzt erstmal viel, aber von denen werden Jahr für Jahr etwa 100.000 Tiere gewildert. Und das ist ein Verlust, den können die Pangolin-Populationen nicht durch Nachwuchs ausgleichen.
Und deswegen ist das eben wichtig, die zu schützen. Wie klappt das? Gelingt das irgendwie, dieser Schutz?
Also erstmal sind alle Pangolinarten vom Aussterben bedroht und sind deshalb eben vom Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt. Auch der Handel mit Pangolinen ist streng untersagt, aber damit kannst du wirklich sehr viel Geld machen. Und deshalb versuchen Wilderer in Asien, Afrika trotzdem immer noch welche zu fangen und zu verkaufen. Und auch Europa soll übrigens, folgt man der WWF, also dieser Umweltschutzorganisation, ein wichtiger Umschlagplatz sein, also um mit den Tieren zu handeln und die dann von A nach B zu bringen. Und insgesamt sind Pangolinen die am meisten gewilderten, geschmuggelten und gehandelten Tiere der Welt. Das glaubt man kaum.
Ja, aber zum Glück gibt es eben Organisationen, die sich auch dafür einsetzen, Pangoline bekannter zu machen und auch zu schützen. Also ich empfehle wirklich euch, dass ihr euch mal so mit den Tieren beschäftigt, weil ich finde, die sehen wirklich irre aus. Du hast es gesagt, eben wie so ein Tanzzapfen irgendwie. Ich finde auch wie so ein Urzeittier, so aus so einer anderen Zeit könnten die auch kommen. Solltet ihr euch unbedingt angucken, gerne auch auf unserer Instagram-Seite, wie die Tiere heißen wir, da werde ich euch die in den kommenden Wochen auf jeden Fall auch zeigen. Danke nochmal an unsere Hörerin Hanna für den Tipp und ich bin sicher, einige von euch werden jetzt auch zu Pangolin-Fans. Das war unser kleiner Ausflug an die Erdoberfläche, wieder mal hier zu den Schuppentieren. Jetzt gehen wir aber wirklich wieder zurück in die Tiefe zu den Höhlentieren. Und ich glaube, es gibt kein Höhlentier, das so bekannt ist wie der Grottenorm. Den haben wir jetzt schon sehr, sehr gut kennengelernt. Gibt es noch einen anderen Höhlenbewohner, der dich fasziniert, Mario?
Ja, ich hätte jetzt einen Weltrekordler im Angebot, weil in ein paar Höhlen in Kroatien lebt Geophilus hadesi, der Hades-Hundertfüßer. Der ist so 3 Zentimeter lang und der lebt, du wirst dir das kaum vorstellen können, in Tiefen von mehr als 1100 Metern, also unter der Erdoberfläche. Und das macht ihn zumindest sehr wahrscheinlich zum am tiefsten lebenden Tier der Erde. Benannt ist er übrigens nach Hades, dem griechischen Gott der Unterwelt.
Ja, das passt, ne? Also wer so tief irgendwie in der Erde lebt, der darf auch nach Hades benannt sein. Wie muss ich mir den vorstellen? Also dann hat er sich ja wahrscheinlich auch irgendwie total an das Höhlenleben angepasst, ne?
Total. Also Augen hat er natürlich keine. Die würden ihm ja in der Dunkelheit relativ wenig nutzen. Dafür hat er verlängerte Fühler, mit denen tastet er nach Beute, aber auch nach Hindernissen. Und damit er nicht unvermittelt in so eine Spalte abstürzt, hat er an seinen Füßen so kräftige Klauen, da kann er sich gut am Gestein festhalten.
Das heißt, der ist wirklich perfekt für das Leben in den Höhlen ausgerüstet?
Ja, und dann hat er noch an seinen Kieferwerkzeugen so Giftdrüsen, also ähnlich wie andere Hundertfüßer, die an der Erdoberfläche leben. Und damit kann er sehr gut Beute packen und fressen, auch wenn es jetzt in über 1 Kilometer Tiefe nicht so ganz viel Beute gibt.
Aber wenn er was findet, dann kriegt er es auf jeden Fall auch in die Griffe. Wie weit ist denn der verbreitet? Wo begegnet man dem?
Also so richtig gut erforscht ist der noch nicht. Bislang hat man ihn in 3 unterschiedlichen Höhlen in Kroatien gefunden. da gibt es ja wirklich beeindruckende Höhlensysteme, die über 1,4 Kilometer tief sind. Mhm. Und das sind damit die tiefsten Höhlen, die auf der Welt bekannt sind.
Stell dir das mal vor, wie tief das ist. Das ist echt ein Ding. Also vielleicht sind da noch irgendwelche anderen Tiere unterwegs, von denen wir heute noch gar nichts wissen, oder? Das könnte ja auch sein.
Das könnte sein.
Ja, wir wissen ja nicht, also vielleicht sogar hier ganz in der Nähe von uns, ist vielleicht auch noch in einer Höhle irgendwie ein komischer Käfer oder ein komischer Wurm irgendwie drin, den wir noch nicht kennen. Was jetzt passiert, das kennen wir aber schon, Mario. Oh, wieder eine Überleitung aus der Moderationsschule hier. Denn wir, ich glaube, wir gehen wieder zurück an die Erdoberfläche jetzt und wir werden vor allen Dingen unser gutes Gehör brauchen, das wir glücklicherweise haben.
Welches Tier klingt hier?
Denn wir beschäftigen uns jetzt mit den schönsten, skurrilsten und überhaupt besten Tiergeräuschen in unserem Quiz. Spielleiter heute wieder Marcel von Bremen 2. Moin.
Moin.
Hi Marcel. Ja.
Wie siehst du das, Marcel? Bist du ein Freund der Höhle? Würdest du tief hinabsteigen?
Ich war im Urlaub jetzt vor einem Jahr mal in so einer Höhle in
Belize. Und wurdest von dem Hades 100-Füßler. Nein, es war
aber wir hatten auch Helme auf. Es war gut, dass man einen Helm auf hatte, weil man konnte dann doch schlecht sehen, obwohl wir da so Taschenlampen mit hatten und so Helmlampen, Kopflampen. Und es war ziemlich nass auch überall. Also teilweise mussten wir auch schwimmen, durch Sachen durchschwimmen.
Ja, ja. Das ist ja krass. Das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen, ehrlicherweise.
Mal verrückt. Man durfte auch kein Handy mitnehmen, weil viele Handys da schon verloren gegangen sind und niemand am Ende die ganzen Versicherungssummen zahlen wollte.
Man hat ja wahrscheinlich eher wenig Empfang da unten drin. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Okay, also du bist Höhlenexperte. Hast du auch ein Geräusch heute mitgebracht? Weil wir müssen jetzt ja wieder raten, Mario. Und ich weiß nicht, was jetzt kommt, ne?
Das stimmt. Aber es ist kein Tier, was ich häufig in Höhlen aufhält, glaube ich. Hört doch mal rein.
Das kann wieder alles sein.
Nein, das klingt wie so ein Spielzeug, weißt du? Das war so ein Knauenspielzeug. Irgendwie können wir das nochmal hören vielleicht? Ach, das weiß ich aber, das kriege ich hin. So, also in meinem Kopf jetzt so die Stimme, Daniel, du kannst es. Du kannst es wirklich, du kannst es schaffen.
Glaub an dich. Also die klassische Frage, lebt es in Deutschland?
Es lebt höchstens in einem Zoo in Deutschland, sonst nicht.
Okay.
Es ist ein ziemlich bekanntes Tier.
Ist das ein, was wir gerade gehört haben, ein Babytier, ein sehr junges Tier? Ja. Das heißt, eigentlich müssten wir uns diesen Ruf, den wir gerade gehört haben, noch 19 Oktaven tiefer irgendwie vorstellen. Und dann ist es nämlich bedrohlich, weil, das wissen viele nicht, so klingt ein kleiner Tiger.
Alles bis auf den letzten Satz ist, glaube ich, wahr. Ein Tiger ist es nicht.
Ist es aber ein Säugetier?
Ja, ein bedrohliches Säugetier. Kein Säugetier, aber es ist ein bedrohliches Tier.
Ist es ein bedrohtes Tier?
Ein bedrohtes oder ein bedrohliches?
Ein bedrohliches erstmal.
Das auf jeden Fall, okay.
Löwe, Lux?
Nee, Lux wäre ja sogar theoretisch in Deutschland unterwegs.
Hält sich viel im Wasser auf?
Das ist ein Krokodil.
Delfin.
Ja.
Daniel.
Ja, das heißt, also beim letzten Mal haben wir die Diskussion gehabt, wie viele Punkte bekommen. Also wenn ich die
ich gebe dir 6.
Das ist, ja, okay.
Vielleicht sogar 7, würde ich sagen, oder? Dann ist es Gleichstand. Dann ist es Gleichstand und dann wird die letzte Folge entscheiden, wer von euch das Rennen macht.
Nix. Da kann er bestenfalls noch ausgleichen. Nix, der kriegt.
Okay, wir wollen ja ein ernsthaftes.
Der kriegt 6 Punkte kriegt er.
So, okay. Das finde ich gut. Das heißt, dann steht es jetzt 6, 7, 8 für mich und 9. Das ist auch wieder jetzt mit den letzten Mitteln, robbe ich mich hier irgendwie vor. Ich notiere mir das gerade mal 9-8 netterweise. Also, es ist wieder viel möglich in der letzten Folge. Das muss ein sehr gutes Geräusch werden in 2 Wochen dann, ne?
Vielleicht auch mehrere. Mal gucken, was ich mir ausdenke.
Oh Gott, oder es kommt ein Live-Tier.
Sag mal, Daniel, wollen wir nicht Marcel in der letzten Folge raten?
Das machen wir auch. Das machen wir auch. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber das wird passieren, Marcel.
Aber dann gewinne ich ja auf jeden Fall, wenn ich es weiß.
Ja, du kriegst auch einen tollen Preis.
Aber vielleicht dauert es auch Stunden und ich werde es nicht erraten. Das wird dann ziemlich langweilig.
Wir werden mal noch überlegen, was wir uns ausdenken. Ob wir Marcel noch mit einem Geräusch überraschen oder wie kompliziert das insgesamt wird. Vielleicht gibt es auch, wie gesagt, ein Tier zum Ich bringe ein Tier mit. Das muss er dann ertasten. Wie auch immer.
Oder wir imitieren eins.
So oder so, ja. Oder du stellst bei dir im Studio irgendwie einen Ochs rein oder so.
Jemand von euch bringt ein Krokodil mit.
Einen kleinen Elefant, ja. Einen kleinen Elefant stelle ich ins Studio.
Ihr hört, es gibt sehr viele Ideen für die letzte Folge. Es lohnt sich dran zu bleiben. Marcel, vielen Dank fürs Quiz für heute.
Sehr gerne.
Wir freuen uns darüber, dass wir euch wieder ein wenig Tierwissen und vor allen Dingen dieses Mal Höhlenwissen vermitteln konnten. Und ich meine, vielleicht könnt ihr euch das ja auch merken, wenn ihr jetzt im Sommer unterwegs seid, wenn es zu heiß ist, da kann man ja auch mal einen Ausflug vielleicht in eine Höhle machen, wenn die irgendwo in der Nähe ist. Da trefft ihr vielleicht einen Olm oder ein anderes Lebewesen. Weil es ist sehr aufregend in der Höhle. Marcel hat gerade schon gesagt, was er alles in der Höhle gemacht hat. Wenn ihr auch so ein bisschen, ich sag mal zumindest akustisch, mal in eine Höhle hinabsteigen möchtet, dann empfehle ich euch einen anderen sehr guten Podcast vom WDR, Quarks Stories, ein Wissenschaftspodcast. Da seid ihr in einer Folge nämlich bei einem Höhlenforscher mit dabei. Also gar nicht weit weg von uns ist diese Höhle irgendwo in NRW. Und das ist eine sehr krasse Vorstellung, was dieser Forscher da alles leisten muss, dass er tief in der Erde unterwegs ist. Also könnt ihr mal mit auf die Höhlenexpedition gehen. Den Link dazu tun wir euch selbstverständlich in unsere Shownotes. Ihr hört den Podcast auch in der ARD Audiothek. Aber Mario, ich möchte dir auch noch eine Höhlentiergeschichte mitgeben. Darf ich das noch kurz machen?
Daniel, du darfst doch alles.
So, ich war nämlich, und ich möchte mal wissen, ob du das Tier vielleicht auch kennst. Ich war nämlich vor vielen Jahren in einer Höhle, also es sind wirklich sehr viele Jahre inzwischen, aber eine Höhle bei uns in Deutschland, wo ein Tier lebt, das es wirklich nur dort gibt und nirgendwo sonst auf der Welt. Und zwar war ich in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein in der sogenannten Kalkberghöhle. Hast du eine Ahnung, was da für ein einzigartiges Tier lebt?
Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich kann mir jetzt wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass das ein spektakuläres Wesen ist.
Was soll das denn wieder sein? Da wird wieder meine Tiererlebnisse werden da wieder, weiß ich nicht, in Frage gestellt. Oder es ist ein großartiges Tier. Es ist der Segeberger Höhlenkäfer. Vielleicht haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer in Bad Segeberg. Liebe Grüße. Ich finde euer Tier großartig. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mini-Kakerlake, 5 mm groß. Ein kleiner, schwarzer, brauner Käfer ist das. Und er lebt wirklich nur in dieser einen Höhle, dieser Art jedenfalls, in der Kalkberghöhle von Bad Segeberg. Ich sag's nochmal, bei uns in Norddeutschland, der lebt da seit der Eiszeit, hat sich, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch eigentlich quasi seitdem nicht weiterentwickelt. Das trifft auch auf manche Menschen zu, selbstverständlich. Ja. Aber nur dieses Lebewesen lebt in der Höhle, sehr traditionsbewusst eben. Und weißt du, was besonders toll ist an dem?
Das wird jetzt noch toller.
Ja, das ist, wovon er sich ernährt.
Ich möchte jetzt nicht wissen, was jetzt kommt.
Er ernährt sich von Fledermausscheiße.
An dieser Stelle beenden wir diese Folge, würde ich mal sagen.
Das war mir wichtig, dass ich noch mal ein Tier in diesem Podcast hier einbaue, das wirklich nur bei uns im Norden vorkommt. Das ist das heimliche Wappentier meines Heimatbundeslandes, Mario. Das könntest du ruhig ein bisschen besser wertschätzen, finde ich. Willst du uns jetzt vielleicht noch sagen, was wir in 2 Wochen machen, was dann bei Wie die Tiere angesagt ist?
Ja, kann ich dir nicht sagen. Ach so. Das weiß ich noch nicht. Das hängt eben davon ab, was unsere Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben. Ja. Wir werden das sortieren, gucken, was das Schönste ist und darum geht's dann.
Genau, ihr habt uns ja, Tiervorschläge geschickt, genau, ja. Da müssen wir ein bisschen sortieren mal, Mario, ne, was wir da irgendwie draus machen.
So ist es. Es
sind wirklich schöne Vorschläge dabei und wir werden daraus eine neue, frische Wie-die-Tiere-Folge machen. Und was mich besonders freut, ist nicht nur, dass ihr als Hörerinnen und Hörer sozusagen euren Input zu dieser Folge geliefert habt, sondern auch, dass du mit dabei bist, also wirklich hier bei mir im Studio, ne?
In persona.
Ja. Mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe. Wir begrüßen dich auf jeden Fall sehr herzlich bei uns hier im Studio in Bremen. Vielleicht bringst du ein Tier mit oder so. Wir gucken mal, was dann möglich ist. Das Studio ist groß.
Ich komme ja mit der Bahn, wenn die Bahn es denn will. Und ich weiß nicht, was ich in der Bahn mitnehmen kann.
Da musst du halt einen Sitzplatz mehr reservieren. Ich bemühe mich, ja. Da kannst du noch irgendwas in den Kamel vielleicht so mitbringen. Das brauche ich in Karlsruhe.
Ein Königstiger, ja.
Das wird wunderschön. Also in 2 Wochen hier bei uns, wenn wir dann mit Folge 100 von Wie die Tiere das große Finale feiern von unserem Podcast. Ich freue mich auf dich, Mario, und ich freue mich auf alles, was du mitbringst. Mal gucken, was für Tiere es sind.
Ich mich auch. Ciao, Daniel.
Bis dann, ciao.